Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann, ich begrüße Sie. Im Amazonasbecken brennen die Wälder und der brasilianische Präsident weist Naturschützern die Schuld zu. An den Stränden der Bretagne liegen massenhaft Algen, ein unlösbares Problem. Die Weltgesundheitsorganisation hat sich mit Mikroplastik im Trinkwasser befasst und sieht kaum eine Gefahr. In unserer Klimaserie Der eigene Beitrag geht es heute um Urlaub in der Nähe. Wissensstand und Belastungsquellen. In Frankfurt diskutieren Experten über Ultrafeinstaub. Der Schutz von Mücken ist schließlich Thema im Verbrauchertipp heute in Umwelt und Verbraucher. Mehr als 72.000 Feuer werden im brasilianischen Amazonasbecken gezählt, so viele wie seit Jahren nicht. Hauptsächlich sind private Flächen betroffen, aber auch in Naturschutzgebieten und auf Flächen der indigenen Bevölkerung brennt es. Eigentlich sind tropische Regenwälder nicht waldbrandanfällig, es sei denn in Trockenzeiten wie jetzt. Nun gibt es Schuldzuweisungen von verschiedenen Seiten. Aus Brasilien der Bericht von Anne Herberg.
Pfiffe und Buhrufe für Brasiliens Umweltminister. Ricardo Salles war als Redner nach Salvador da Bahia gekommen. Dort findet aktuell die lateinamerikanische Klimawoche statt. Und Bolsonaros Minister wollte die Amazonas-Politik seiner Regierung verteidigen. Was für ein Timing. Der Amazonas steht in Flammen, schallte es ihm wütend aus dem Publikum entgegen. Muito importante. Brasilien erlebt die schlimmsten Waldbrände seit Jahren. Große Teile des südlichen Amazonasbeckens und des Pantanao-Feuchtgebietes stehen in Flammen. Auch in Bolivien und Paraguay brennt der Wald. Doch nirgends werden so viele Feuer gemessen wie in Brasilien. Das geht aus den neuesten Zahlen des Weltrauminstitutes INPE und Satellitenaufnahmen der NASA hervor. Allein in der ersten Augusthälfte wurden 9.500 Brände registriert, seit Anfang des Jahres 72.000. Das entspricht einer Zunahme von über 80% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Verschärft wird die Situation durch die anhaltende Dürre. In Brasilien ist Trockenzeit. In manchen Regionen hat es seit Wochen nicht geregnet. Ein kleiner Funke reicht und schon steht alles in Flammen. Doch die Ursache der Brände, die Feuer, würden von Menschen gelegt, erklärt Márcio Astrini von Greenpeace. Eine Form, den Wald abzuholzen, ist das Unterholz in Brand zu stecken und so Flächen zu roden. Das ist eine beliebte Methode. Es gibt also einen klaren Zusammenhang zwischen Bränden und der massiven Zunahme der Abholzung am Amazonas. Und die Regierung von Jair Bolsonaro heizt diese Abholzung weiter an. Bolsonaro hält nichts von Klima- und Umweltschutz. Er will Wachstum statt Waldschutz. Die Abholzung des Amazonas für Landwirtschaft, Bergbau und Infrastruktur ist für ihn eine Art Konjunkturprogramm. Am 10. August haben Landbesitzer im Amazonas-Bundesstaat Pará einen Tag des Feuers ausgerufen. Kurz darauf registrierte das INPE-Weltrauminstitut einen sprunghaften Anstieg von Bränden in der Region. Folgen hatte das für die Brandstifter nicht. Die Botschaft der Regierung ist, Umweltverbrechen nicht zu bestrafen. Und gleichzeitig hat sie die Mittel des Staates eingeschränkt, gegen Umweltverbrechen vorzugehen. Das ist eine Ermächtigung für diejenigen, die immer weiter in den Urwald eindringen. Wer Bolsonaros Amazonas-Politik kritisiert, wird zum Feind. Beispielsweise Deutschland oder Norwegen, die Fördergelder für den Regenwaldschutz auf Eis legten. Nun beschuldigt Bolsonaro Umweltschutzorganisationen, die Brände am Amazonas selbst verursacht zu haben. Aus Rache dafür, dass seine Regierung ihnen den Geldhahn zudrehte. Es könnte eine kriminelle Aktion dieser NGOler sein, um Aufmerksamkeit gegen mich zu lenken und gegen die brasilianische Regierung. Das ist der Krieg, dem wir uns gegenübersehen. Beweise für seine Behauptung konnte er allerdings nicht vorlegen. Márcio Astrini von Greenpeace hält Bolsonaros Beschuldigungen für absurd. Was die Regierung damit bezweckt, ist, von der eigenen Verantwortung abzulenken. Denn die Verantwortung für die Brände, die Abholzung, die Umweltverbrechen am Amazonas, die hat Name und Adresse, die Regierung Bolsonaro. Das effektivste Mittel gegen die Brände wäre Regen. Doch mit dem September steht Brasilien der erfahrungsgemäß trockenste Monat erst noch bevor. Die Brände könnten in diesen Wochen noch einmal zunehmen.
Im Amazonasbecken brennen die Regenwälder und über weiten Teilen des Landes verdunkelt Rauch den Himmel und macht das Atmen schwer. Ein grüner Teppich, soweit das Auge reicht. In der Bucht von Saint-Brieuc in der Bretagne schwemmt das Meer seit Jahrzehnten im Sommer grüne Algen an die Strände. In diesem Jahr sind es so viele wie schon lange nicht mehr, denn auch in der Bretagne steigen die Temperaturen und das bringt Algen zum Wachsen. Das Problem, sobald sie trocknen, geben sie giftigen Schwefelwasserstoff ab und der kann für Mensch und Tier tödlich sein. Was tun? Die Reportage von Tinja Würfel.
Oui, ça sonne. C'est dangereux.
André Olivreau hält sein Messgerät in einen stinkigen Haufen Algen. Das Gerät schlägt aus, denn die Algen liegen seit ein paar Tagen an dem Strand vor seiner Sommerhütte. Das heißt, sie sind giftig. Wir sollten gehen. Das ist nicht gut für unsere Atemwege.
Der
Rentner engagiert sich im Verein Stopp die grüne Flut. Im bretonisch-blau-weiß gestreiften Hemd und mit einer roten Schiebermütze auf dem Kopf wartet er ganz allein durch den grünen Algenteppich am Strand von Uillon. Einer von 7 Stränden in der Bretagne, die diesen Sommer wegen der Algenflut gesperrt sind. Hier gab es Muscheln und Krabben, das stirbt alles aus. Sie haben den Strand hier aufgegeben, die sammeln die Algen nicht mehr auf. Das ist ein politisches Debakel. Seit mehreren Jahrzehnten schon kennt man in der Bucht am Ärmelkanal die grünen Algen. Aber erst nachdem Tiere und Menschen, die zuvor im Algenteppich unterwegs waren, gestorben sind, hat man begriffen, wie ernst die Lage ist. Wenn die Algen grün und frisch sind, sind sie keine Gefahr. Aber nach 48 Stunden fangen sie an zu trocknen und zu verfallen. Dann geben sie hochgiftigen Schwefelwasserstoff ab. Deswegen müssen sie regelmäßig abtransportiert werden. Am Strand gegenüber passiert genau das. Ein Bagger schiebt die Algen zu grünen, großen Haufen zusammen. Die müssen darauf achten, dass sie keinen Sand mit einsammeln. Ein bisschen erwischen sie aber trotzdem. Jean-Luc Barbeau steht an dem Strand, an dem er schon als kleines Kind gespielt hat. Heute ist er Kommunalpolitiker und verantwortlich für die Wasserqualität in seiner Heimatregion. Die Algen zeigen uns, dass wir bei der ökologischen Wende unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben. Damit spricht der Bretone den Anti-Algen-Plan an, den er mit aufgesetzt hat. Der besagt unter anderem, dass weniger Nitrate im Wasser landen sollen. Ein Appell, der nicht verpflichtend ist. Er richtet sich aber vor allem an die Landwirte in der Region, denn unter anderem durch ihren Tiermist und Dünger gelangen Nitrate ins Meer, was die Algen dann sprießen lässt. Yves-Marie Baudet ist Landwirt und hat 160.000 Hühner. Er findet, dass er seine Hausaufgaben gemacht hat.
95% der Dejections.
95% von meinem Hühnermist lasse ich abtransportieren raus aus der Bretagne. Man kann nicht nur die wachsende Landwirtschaft für die grünen Algen verantwortlich machen. Der Nitrat- und Phosphatgehalt ist in den letzten Jahren rund um die Bucht von Saint-Brieuc gesunken. Trotzdem sind in diesem Jahr die Algen in Massen gekommen. Bereits im April und damit früher als gewöhnlich. Ein Faktor, den man bisher unterschätzt hat, sind die steigenden Temperaturen in der Bretagne. Das milde Wetter lässt die grünen Algen im Ärmelkanal wachsen. Man kommt also kaum hinterher, sie vom Strand abzutransportieren. In diesem Jahr sind es schon 10.000 Tonnen grüne Algen und damit jetzt schon doppelt so viele wie in der ganzen letzten Saison. Der Rentner und Aktivist André Olivreau stapft mit seinen Gummistiefeln weiter durch den Algenteppich. Er hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass man das Problem in den Griff bekommen kann. Die Landwirte müssen was ändern. Die Kühe müssen auf die Weiden und Schweine aufs Heu und nicht massenhaft in den Stall. Und das muss verpflichtend werden für alle. Und die Landwirte müssen dabei auch finanziell unterstützt werden. Bisher ist die Lösung allerdings nicht in Sicht. Im Gegenteil, die Saison ist noch nicht zu Ende und es liegen noch massenhaft Algen am Strand. Die Flut wird sie wieder mit aufs Meer treiben. Das heißt, dass sie auch im nächsten Sommer wiederkommen, in die Bucht von Saint-Brieuc.
Aus der Bretagne berichtete Tinja Würfel. Mikroplastik im Trinkwasser scheint kaum ein Gesundheitsrisiko darzustellen. Das meint jedenfalls die Weltgesundheitsorganisation WHO, die Studien dazu ausgewertet hat. Aus Genf, Dietrich Karl Meurer.
Nach unserer Analyse glauben wir nicht, dass Mikroplastik im Trinkwasser ein deutliches Gesundheitsrisiko darstellt. Das sagte der WHO-Experte Bruce Gordon in Genf und schränkte sofort ein. Diese Aussage gelte nur für den gegenwärtigen Stand der Forschung und die derzeitige Konzentration der Kunststoffpartikel im Wasser. Die nun vorgestellte Analyse fasst die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse über Mikrokunststoffe im Trinkwasser zusammen. Demnach werden Plastikteilchen mit einer Größe von mehr als 150 Mikrometern vom Körper nicht aufgenommen, sondern über den Darm wieder ausgeschieden. Auch noch kleinere Teilchen und selbst kleinste sogenannte Nanopartikel würden vermutlich zum großen Teil nicht absorbiert. Doch gerade hierzu mangele es an Forschungsergebnissen.
Mikroplastik im Trinkwasser ist ab 16.35 Uhr auch ein Thema in Forschung aktuell. Hier im Deutschlandfunk können Sie dann ein Gespräch mit Dr. Hans Mooshammer von der Medizinischen Universität Wien hören. Warum in die Ferne schweifen, dachten sich viele in diesem Sommer und machten Ferien in Deutschland. Was Sonne und Wärme betrifft, können deutsche Strände und Berge schließlich durchaus mit manch einem Fernziel konkurrieren. Und dann macht sich noch der Begriff Flugscham breit. In unserer Serie über den eigenen Beitrag zum Klimaschutz stellen wir heute eine Familie vor, die das Fliegen für sich gestrichen hat. Anja Nils hat sie besucht.
Die fünfköpfige Familie Bese lebt in Berlin-Neukölln und versucht seit über einem Jahr, ihre CO2-Emissionen für den Klimaschutz zu reduzieren. Während jeder Deutsche im Durchschnitt für 11,6 Tonnen CO2-Abgabe in die Atmosphäre verantwortlich ist, kommt ein Familienmitglied der Familie Bese gerade mal auf die Hälfte. Karin Bese, ihr Mann und die drei Töchter heizen sparsam, leben in einer gut gedämmten Wohnung, nutzen Ökostrom und ernähren sich vegetarisch. All das trägt zur Vermeidung von CO2 bei. Besonders viele Gedanken macht sich Karin Bese zum Thema Mobilität, die mit 20% zu den durchschnittlichen CO2-Emissionen beiträgt. In der Stadt nutzen die fünf Bus, Bahn und Fahrrad, den eigenen alten Dieselbus dagegen fast gar nicht mehr.
Also wir benutzen den manchmal, wenn wir halt mehrere Kinder transportieren müssen und für halt Ausflüge oder Familienurlaub. Also wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwo hinfliegen würden, nach Frankreich oder, keine Ahnung, nach Portugal, dann würden wir wahnsinnig viel CO2 verbrauchen. Wenn wir stattdessen mit unserem Familienbus wohin fahren, kriegen wir trotzdem unser Gepäck und unsere drei Kinder gut unter, sind relativ bequem unterwegs und haben nur einen Bruchteil des CO2-Ausstoßes.
Das bestätigt Seraya Bock vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Flugemissionen schlagen mit durchschnittlich 580 Kilo CO2 im deutschen Durchschnitt beim Klimafußabdruck zu Buche.
In Deutschland, also im Mobilitätssektor, sind das 27%. Die Flugemissionen ausmachen, nur vom Bereich Mobilität. Und da ist es spannend, die halt zu reduzieren.
Obwohl selbst in Deutschland längst nicht alle das Flugzeug als Verkehrsmittel nutzen, gehört Deutschland zu den Ländern weltweit mit den höchsten Pro-Kopf-Emissionen durch den Flugverkehr.
Weil halt dann der Flug nach Neuseeland halt richtig einhaut. Und die nicht fliegen, die fangen halt dann diese 27% in dem Sinn auf oder neutralisieren die ein bisschen.
Und zu denen gehören ab jetzt Karin Bese, ihr Mann und die drei Kinder.
Also wir fliegen privat eigentlich gar nicht mehr. Wir wollten eigentlich ursprünglich gerne nach Portugal in den Urlaub fliegen, haben uns das dann aber auch ausgerechnet, wie viel CO2 das ist. Und wir hatten noch Freunde aus Warschau, die auch mit uns dorthin in den Urlaub wollten. Und wir haben uns dann für das Klima dafür entschieden, dass wir uns stattdessen in Polen sozusagen auf halber Strecke treffen zwischen Berlin und Warschau und hatten da einen ganz tollen Familienurlaub.
Um 1,4 Tonnen konnten die fünf deshalb ihre Emissionen dieses Jahr reduzieren, hat Seraya Bock vom Potsdam-Institut ausgerechnet. Der Einfluss des Flugverkehrs auf die Klimaerwärmung ist groß. Obwohl nur 3% der Weltbevölkerung im vergangenen Jahr überhaupt geflogen sind, beläuft sich der Anteil des Flugverkehrs an den globalen CO2-Emissionen auf 2%. Bezieht man Stickoxide und Wasserdampf in den hohen Luftschichten mit in die Rechnung ein, so erhöht sich der Einfluss auf den Klimawandel auf fast 5%, verursacht durch Menschen in reichen Industrieländern, so Bock.
Fliegen ist halt ein sehr schönes Beispiel, wie klimaungerecht die Welt funktioniert, weil halt nur ein sehr marginaler Teil überhaupt die Möglichkeit hat zu fliegen. Daran anknüpfend sind es auch die Leute, die dann überhaupt sich das leisten können, fliegen dann halt auch noch mehr.
Für Karin Bese ist das ein schwieriges Thema. Viele Menschen in ihrem Freundeskreis haben Familie in anderen Ländern. Natürlich habe sie Verständnis dafür, dass man die mit dem Flugzeug besuche, aber sie erlebt auch viele andere.
Viele Leute finden das toll, dass wir nicht privat fliegen, aber wenn man dann schaut, wie sie sich selber verhalten, ist es halt leider so, dass die allermeisten trotzdem weiterhin fliegen. Halt mal eben für 5 Tage nach Mallorca ist immer noch der Standard, weil es einfach so billig ist und das ist sehr frustrierend für uns, das zu sehen.
Der eigene Beitrag zum Klimaschutz. Morgen hören Sie das vorletzte Stück unserer Serie, das sich mit dem energetischen Sanieren des Hauses beschäftigt. Angenommen, ein Körnchen Feinstaub hätte die Größe eines Fußballs, dann wäre ein Körnchen Ultrafeinstaub so groß wie ein Stecknadelkopf. Die Partikel sind also beeindruckend winzig und sie gelangen fast überall in unsere Atemluft, durch Waldbrände und Vulkanausbrüche beispielsweise, aber vor allem durch Straßen- und Flugverkehr, Heizungen, Industrieanlagen, Kraftwerke und beim Verbrennen von Holz. Weil es noch erhebliche Lücken im Wissen um Ultrafeinstaub gibt, veranstaltet das Forum Flughafen und Region in Frankfurt eine Expertenanhörung zu diesem Thema. Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Fluglärmkommissionen und das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie sind auch dabei. Sowie Anke Petermann, die für uns zugehört hat. Hallo, Frau Petermann.
Hallo.
Was ist über Ultrafeinstaub und seine Wirkung auf Menschen bisher bekannt?
Also wenn wir mal bei diesem menschlich erzeugten Ultrafeinstaub bleiben, dann sind das eben luftgetragene Kraftstoffverbrennungsprodukte, Partikel unter 100 Nanometern groß, und die verhalten sich dann eher wie Gase und dringen deshalb auch tief in die Lunge ein beim Atmen. Es sind vor allem die Partikel unter 20 Nanometern groß, wie sie durch Flugzeugtriebwerke emittiert werden. Denn die werden nicht aus den oberen Atemwegen abgestoßen, sondern sie lagern sich dann weiter unten in den Lungenbläschen ab. Sie gelangen ins Blut und ins Gehirn. Sie können dort Entzündungsprozesse in Gang setzen. Der Kardiologiechef der Uniklinik Mainz, Thomas Münzel, weist darauf hin, dass eben das Einatmen dieser Partikel dazu führen kann, dass Herzinfarkte, Herzschwächen, Herzrhythmusstörungen entstehen können. Das ist in Tierversuchen herausgefunden worden. Ob diese Wirkung aber vom Modellorganismus auf Menschen zu übertragen ist, das sei noch offen. Das sagt jedenfalls Professor Schmidt, der Präsident des Hessischen Landesamtes für Umwelt.
Wie wird Feinstaub gemessen?
Ja, das ist kompliziert, denn Ultrafeinstaubpartikel streuen kein Licht. Das heißt, mit den optischen Methoden sind sie nicht zu erfassen. Anders als beim Feinstaub wird Ultrafeinstaub nicht in seiner Massen, sondern in seiner Anzahlkonzentration gemessen mit Hilfe von Butanolkammern und Laserlichtstreuung. Das ist alles kompliziert aufzubauen, auch zu betreiben und zu warten. Es gibt bundesweit da 17 Messstationen, außer denen natürlich in der Forschung, die so eine Langzeitbeobachtung leisten. Und 5 wurden in den vergangenen Jahren hier rund um den Frankfurter Flughafen aufgebaut und dort auch in direkter Nähe.
Sie haben die Flughäfen eben schon erwähnt. Sind die tatsächlich eine bedeutende Quelle für Ultrafeinstaub?
Ja, das sind sie auf jeden Fall, und das weiß man eigentlich schon länger, seit es Untersuchungen gab in rund um die Flughäfen von Amsterdam, Schiphol, von Los Angeles, von Kopenhagen. Und hier in Frankfurt, da hat man jetzt mit den 5 Messstationen eigentlich eine diffuse Ultrafeinstaubwolke rund um den Airport erfasst, bis in 8 Kilometer Distanz. Das ist aber vorläufig, also ob diese Wolke bis in einen weiteren Radius reicht, das wird erst noch erforscht. Also ganz klar ist der Zusammenhang mit dem Flughafen, weil besonders hohe Partikelkonzentrationen immer dann vorkommen, wenn er in Betrieb ist, nämlich tagsüber zwischen 5 und 23 Uhr, und immer dort, wo der Wind, und das heißt eben die Abluft, vom Flughafen hin gelangt. Das ist also bei Südwestrichtung, die hier dominiert, das Stadtgebiet Frankfurt und insbesondere die südlichen Stadtteile, und die insbesondere auch vor allem bei den Landeanflügen. Bei einer Anflughöhe vor allem von unter 400 Kilometern, da werden besonders hohe Partikelkonzentrationen gemessen. Und außerdem kommt dann noch der Bodenbetrieb des Flughafens in Frage. Also wenn die Flugzeuge rollen, stehen und ihre Hilfsturbinen laufen lassen, mit deren Hilfe die Flugzeuge beleuchtet und klimatisiert werden.
Ganz kurz noch zum Schluss. Gibt es technische Möglichkeiten, die Belastung der Bevölkerung zu reduzieren?
Ja, man kann Schwefelgehalte im Kerosin verringern. Man kann synthetische schwefelfreie Kraftstoffe benutzen. Man kann mehr Elektromobilität im Flughafen Bodenbetrieb einsetzen, um dann Flieger zu bewegen, um sie mit Licht und Frischluft zu versorgen. Und politisch könnte man natürlich entsprechend die Grenzwerte verschärfen, Inlandsflüge reduzieren oder verbieten.
Das große Problem mit den ultrafeinen Staubpartikeln. Anke Petermann berichtete über die Expertenanhörung heute in Frankfurt. Dankeschön.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Mückenspray, UV-Lampen, imprägnierte Schutzkleidung oder Räucherkerzen. Der Kampf gegen Stechmücken geht oft zugunsten der Plagegeister aus. Forscher suchen deshalb nach neuen Methoden, wie Mücken effektiv und auch umweltfreundlich bekämpft werden können. Susanne Lettenbauer über die neuesten Trends.
Im Labor von Andreas Rose schwirren die Mückenarten wild durcheinander. Gelbfiebermücken, Malariamücken, Tigermücken und die heimischen Stechmücken. Krankheiten übertragen sie in Deutschland noch keine, aber Mückenschutz werde auch hier immer wichtiger, ist Rose überzeugt. Lange, helle Kleidung, vorimprägniert mit speziellen Waschmitteln und Stoffsprays, sind ein guter Schutz, wenn auch nicht der beste, wie Stiftung Warentest kürzlich herausfand. Leider helfe beim Mückenschutz noch immer nur die Chemiekeule aus Diet, Paramentan 3,8-Diol oder Icaridin, was zum Beispiel in Konzentrationen von 30-50% in Mückenschutzlotionen enthalten ist.
Was tatsächlich wenig wirkt, sind diese auf natürlichen ätherischen Ölen basierenden Mittel. Da braucht man relativ hohe Konzentrationen. Und diese ätherischen Öle werden relativ schnell von der Haut entweder aufgenommen oder verdampfen auch. Das heißt, die lassen teilweise innerhalb von 20 Minuten lässt ihre Wirkung total nach.
Viele Trends der vergangenen Jahre seien überholt, erklärt der Mückenforscher. Zum Beispiel Antimückenarmbänder oder Hochfrequenzpiepser. Von UV-Lampen rät er ebenso ab, weil diese alle Insekten anlocken und überproportional viele nützliche Tiere vernichten. Bei der Verwendung von Insektiziden wie in Insektensprays und Elektroverdampfern sollte man wissen, dass es sich um Nervengifte handelt, die in höherer Konzentration auch für den Menschen schädlich sein können, gibt der Biologe zu bedenken. Ohne Chemie arbeiten zwei neue Methoden. Einerseits die Verwendung von speziellen dünnen Metallstäben, die vor offene Fenster gehängt werden können und Mücken aufgrund eines schwachen elektrischen Feldes abhalten.
Man schaltet das an und die Mücken versuchen, durch dieses Fenster zu fliegen. Wenn man sich hier hinstellt, dann kann man mit dem Gesicht ganz nah ran, dann sieht man, wie sie immer wieder versuchen, in der Nähe dieser Elektroden drehen sie um und fliegen wieder zurück.
Eine Alternative sind auch Mückenfallen, die mittels Dispenser den Geruch des Menschen imitieren, also den von Atemluft oder Schweiß. So etwas zieht Mücken an. Wer darauf setzen will, sollte die Fallen vor allem an den Brutplätzen wie Teich, Feuchtecken oder im Schatten aufstellen und nicht direkt neben dem Gartensitzplatz, so Rose.
Also die Mücken landen in einem Fangbeutel und dort, weil sie sehr feingliedrige Tiere sind, vertrocknen die recht schnell und sterben. Und dann kann man sie zum Beispiel im Gartenteich an die Fische verfüttern. Wir haben einen Kunden in Kambodscha, der fängt mit dieser Falle so viele Mücken, dass er einmal in der Woche mit einem Eimer von Stechmücken zum örtlichen Schulgarten hingeht und dort werden die Mücken als Dünger eingesetzt.
CO2-Mückenfallen kommen auch bei Tropenmedizinern wie dem Münchner Markus Frühwein gut an. Patienten mit allergischen Reaktionen auf Mückenstiche kämen immer häufiger und früher in seine Praxis. Immer mehr Menschen reagieren empfindlich auf Mückenschutzverdampfer und Räucherspiralen. Die CO2-Fallen seien da eine gute Alternative.
Wenn man an einem Ort ist und sich dort vor Mücken schützen will, zum Beispiel eine Terrasse, ist das eine super Idee. Wir haben ja auch Verdampfer von Mückenschutzmitteln, die manche Hersteller herstellen. Da wäre ich eher zurückhaltend. Ich will es eigentlich nicht selber die ganze Zeit einatmen. Und da bin ich eher ein Freund von einem guten Hautschutz, einem guten Kleidungsschutz. Mückenfallen sind eine optimale Ergänzung zu sowas.
Der Verbrauchertipp von Susanne Lettenbauer. Finanzminister Scholz will Kleinanleger vor Strafzinsen schützen. Gleich mehr in den Informationen am Mittag mit Sandra Schulz.